und zurück zu Musik und Medizin. Heute auf Radio Chiemgau hier aus dem Klinikum in Traunstein. Und bei mir zu Gast der Kardiologe und Professor Dr. Werner Mooshage zu unserem großen Thema Herzklappenerkrankungen. Ja, Herr Professor Mooshage, wie stellt denn der Arzt im Fall, ja, in dem Fall der Kardiologe, hier die Diagnose für die Herzklappenerkrankungen?
Ja, erstmal ist es relativ einfach. Wenn eine Herzklappe nicht richtig aufgeht oder nicht richtig schließt, dann entsteht ein Geräusch. Normalerweise hören Sie über dem Herz kein Geräusch, sondern das arbeitet völlig problemlos. Die Klappen gehen auf, das Blut strömt ein und die Klappe geht wieder zu und man hört diesen Schlusston dieser Klappe, aber sonst sind keine Geräusche da. Wenn das Herz das Blut durch eine verengte Klappe durchpressen muss, dann entsteht so eine Art Pressstrahlgeräusch und das kann man hören. Wenn eine Klappe nicht richtig schließt, entsteht ein Geräusch dorthin, wo das Blut zurückfließt, wo es normalerweise nicht hingehört und auch da, und das kann man hören. Das heißt, wenn jemand eine Erfahrung hat mit Herzklappenfehlern und das sind die Ärzte normalerweise dazu ausgebildet, aber natürlich haben Internisten und Kardiologen da ein bisschen mehr Erfahrung, solche Geräusche zu hören, dann kann man allein aufgrund des Geräusches, was man hört, schon mit einer relativ großen Sicherheit sagen, um welche Herzklappenerkrankung es sich handelt und teilweise auch, wie schwer diese Klappenerkrankung ist. Also das wird immer der erste Schritt sein, dass man dieses Herz mal richtig hinhört. Ich betone das deswegen so ein bisschen, weil wir natürlich alle so ein bisschen technisch freundlich sind und man heute das mit Ultraschallgeräten ganz toll auch alles rausmessen kann. Aber es hat halt nicht jeder ein Ultraschallgerät, wo man Herzuntersuchungen mitmachen kann. Das muss auch gar nicht sein. Solche Geräte sind furchtbar teuer. Der erste Schritt muss immer sein, da mal hinzuhören und zu hören, ob man dann Geräusch hört am Herz.
Kann das eigentlich der Hausarzt auch schon machen? Ist das das normale Abhören, was man zum Beispiel auch macht, wenn man die Lunge abhört nach einem Infekt oder so? Hört er das da auch schon raus?
Das normale Abhören, wie ein Hausarzt das auch machen kann, aber er muss sich halt das Herz anhören. Und es ist natürlich so, so ein Hausarzt, den darf man auch irgendwo nicht überfordern. Der hat wahnsinnig viele Krankheitsbilder, wirklich aus allen Bereichen. Mhm. Und er kann nicht in jedem Bereich jetzt der Spezialist sein. Aber wenn jemand geübt ist und das gelernt hat und natürlich auch im Studium oder hinterher bei der Ausbildung die Möglichkeit gehabt hat, an Klappenfehler hinzuhören. Das ist immer die Grundvoraussetzung, dass man selber gehört hat und dass man das trainiert hat. Dann kann man sowas erkennen und die meisten Hausärzte hier im Umkreis, denen traue ich das leicht zu, dass sie einen schwerwiegenden Klappenfehler auch hören und dann entsprechend zum Spezialisten auch überweisen. Und aber so ist es auch in der
Regel. Jedem Fall der Internist, also der wird das auf jeden Fall dann schon in etwa herausfiltern können.
Ein Internist hat immer eine Ausbildung in innerer Medizin, der kann sowas auf jeden Fall raushören. Und der Kardiologe ist natürlich speziell drauf getrimmt und spezialisiert und hat da auch eine große Erfahrung darin.
Jetzt lassen Sie uns mal über die Untersuchungsmöglichkeiten überhaupt hier nochmal sprechen. Gibt es hier, um die Art und das Ausmaß des Klappenfehlers zu bestimmen, auch bestimmte Untersuchungsmöglichkeiten?
Ja, natürlich, ihr habt schon erwähnt, die Methode, die hier am weitesten hilft, ist der Ultraschall. Man kann sich heute das Herz in der ganzen Dimension im Ultraschall anschauen. Das heißt, Sie sehen, wie das Herz bewegt, Sie sehen, wie die Klappen sich bewegen. Man hat eine Möglichkeit, hier ein Dopplersignal zuzuschalten. Das klingt so ein bisschen kompliziert, aber damit können Sie im Prinzip Geschwindigkeiten messen. Das heißt, Sie können messen, wie schnell das Blut durch die Klappe fließt. Und wenn die Klappe sehr stark verengt ist, dann wird das Blut natürlich mit einer höheren Geschwindigkeit dadurch gepresst. Das Ganze ist aber technisch noch viel ausgefallener. Das heißt, Sie können die Blutbewegung heute farbig kodieren. Sie können sagen, und das machen die Geräte, wenn das Blut auf dem Schallkopf zufließt, dann kriegt es beispielsweise eine rote Farbe. Wenn es wegfließt vom Schallkopf, gibt es eine blaue Farbe oder umgekehrt. Und damit können Sie genau sagen, ob Blut über die Klappe in eine falsche Richtung fließt oder nicht und wie viel Blut es ungefähr ist. Das heißt, man kann sehr genau schon von außen mit dem Ultraschall feststellen, ob eine Klappe nicht richtig schließt oder nicht richtig ausgeht.
Jetzt gibt es ja eine sogenannte Echokardiographie, also dieser Ultraschall auch in 3D. Was versteht man denn darunter?
Also 3D sagt zunächst nur mal, dass Sie nicht einen einzelnen Strahl haben, auch nicht nur eine Ebene abbilden, sondern das Herz dreidimensional abbilden. Und die Möglichkeit, das Herz dreidimensional abzubilden, da gibt es spezielle Schallköpfe dafür, die auch entsprechend teuer sind, die wir aber hier zum Beispiel auch vorhalten. Damit können Sie das Herz von außen sich angucken und die Klappe zum Beispiel auch tatsächlich dreidimensional darstellen. Was das Ganze eigentlich, oder was noch interessanter ist, wenn Sie diesen Ultraschall nicht von außen machen, wo Sie immer das Problem haben, es ist die Lunge zumindest teilweise vor dem Herz und Sie können das Herz vielleicht nicht bei jedem Patienten ganz besonders gut darstellen. Sie haben die Möglichkeit, über die Speiseröhre dieses Herz anzuschauen. Die sogenannte transösophageale Echokardiographie, also eine Untersuchung von der Speiseröhre aus. Und da haben Sie den Vorteil, die Speiseröhre liegt dem linken Vorhof direkt an. Und Sie können sehr viel genauer noch die Klappen sehen. Sie können das Ganze sich dreidimensional, also 3D anschauen und können damit wirklich sehr genau beurteilen, wie die Funktion der Klappen ist.
Bevor wir nun zur Behandlung von Herzklappenfehler kommen, machen wir noch mal eine kleine und musikalische Unterbrechung. Handelt man jetzt Herzklappenfehler?
Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie schwer der Herzklappenfehler ist. Wenn Sie eine leichte Undichtheit der Klappe haben oder eine kleine Verengung, dann reicht es in der Regel aus, wenn Sie gar nichts machen und das regelmäßig mit Ultraschall kontrollieren. Weil so ein Klappenfehler kann natürlich konstant bleiben, er kann sich in der Regel nicht verbessern, aber er kann auch relativ rasch schlechter werden. Der nächste Schritt wäre, dass man Medikamente einsetzt, um das Herz zu entlasten. Und der dritte Schritt wäre dann, wenn bestimmter Schweregrad erreicht ist, dass man Patienten operiert.
Was können Medikamente hier überhaupt erreichen und wann kommen sie eigentlich konkret zum Einsatz?
Also Medikamente können natürlich so einen Herzklappenfehler nicht heilen. Das heißt, eine Veränderung an der Herzklappe können sie nicht vornehmen, sondern man kann mit Medikamenten das Herz entlasten, sodass nicht so viel Blut durch die Klappe beispielsweise muss. Man kann versuchen, mit Medikamenten Herzrhythmusstörungen zu unterdrücken, die durch den Klappenfehler ausgelöst werden unterdrücken. Und mehr leisten aber Medikamente nicht.
Wann muss letztendlich dann operiert werden und von welchen verschiedenen Faktoren hängt das dann ab?
Ganz grob hängt es von zwei Faktoren ab. Der eine Faktor ist die Beschwerdesymptomatik des Patienten. Das heißt, wenn der Patient sagt, ich kriege jetzt aber gar keine Luft mehr oder ich komme bloß noch eine Treppe hoch und dann habe ich Atemnot und muss stehen bleiben, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass der Klappenfehler so schwer ist, dass man operieren muss. Umgekehrt gibt es natürlich auch objektive Kriterien, wo man mit Ultraschall jetzt wirklich genau rausmessen kann, ist es ein hochgradiger Klappenfehler oder nicht. Und insbesondere bei den Klappenfehlern, die der Patient eben nicht so spürt. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, Aortenklappenstenose. Da ist man auf solche Untersuchungen angewiesen, weil der Patient ja eigentlich nicht völlig beschwerdefrei ist und man nicht den richtigen Zeitpunkt verpassen will. Und das sind solche technischen Möglichkeiten der ideale Ansatz, zu sagen, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich ihn operieren.
Kann man sagen, dass hierbei auch der richtige OP-Zeitpunkt eine wesentliche Rolle spielt?
Ja, natürlich. In dem Moment, wo das Herz erst geschädigt ist, wo das also die Herzkammer beispielsweise vergrößert ist oder die Vorhöfe wesentlich vergrößert ist, ist es eigentlich fast schon zu spät. Und da hat sich gegen früher auch einiges geändert. Man hat früher eher ein bisschen später operiert und tendiert heute so früh zu operieren, dass möglichst kein Schaden an der Herzkammer und an den Vorhöfen mehr auftritt, also zum früheren Zeitpunkt, um wirklich hinterher eine Situation zu haben, dass der Patient mit der Situation besonders gut zurechtkommt.
Nehmen wir jetzt mal die verschiedenen OP-Techniken uns vor. Also wenn man vergleicht zum Beispiel zu früher und zu heute, aus Ihrer Sicht, was hat sich da im Wesentlichen alles geändert?
Da hat sich ganz viel geändert. Früher hat man, wenn man eine Klappe operieren, also ganz früher, wenn man eine Klappe versucht hat, operativ anzugehen, da konnte man eigentlich nur Verengungen lösen. Man hat mit dem Messerchen die Klappe ein bisschen aufgeschnitten, sodass sie wieder aufgegangen ist. Das war so das allererste, das konnte man schon sehr früh machen. Die erste Klappenoperation ist 1960 durchgeführt worden mit Kunstklappen und man hat zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht jeden Klappenfehler operativ mit einer Klappe ersetzt. Da ist eine Kunstklappe reingekommen. Und man hat heute viel feinere Operationstechniken und diese feineren Operationstechniken führen dazu, dass man heute viel mehr Klappen erhält, dass man also Klappen repariert, dass man die Klappen so wie sie sind, belässt und einfach nur die richtige Funktion wiederherstellt. Das ist natürlich technisch viel aufwendiger und viel anspruchsvoller, als einfach eine Kunstklappe reinzutun, ist aber für den Patienten viel günstiger. Zudem wählt man immer mehr Operationstechniken, die weniger invasiv sind. Während man früher immer den Brustkorb komplett aufgemacht hat, um so eine Klappe zu ersetzen, versucht man heute mit minimalinvasiveren Techniken möglichst wenig am Brustkorb zu verletzen und so hinterher auch die Beschwerden, die der Patient nach der Operation hat, möglichst gering zu halten.
Jetzt, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, das ist ja eines der allerwichtigsten heute Abend auch, welche verschiedenen Möglichkeiten dieser Eingriffe und OPs gibt es denn mittlerweile?
Ja, also grundsätzlich gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, eine Klappe zu rekonstruieren, wiederherzustellen. Das ist vor allem heute an der Mitralklappe gebräuchlich. Dazu kann man beispielsweise künstliche Sehnen einsetzen. Man kann die Klappe verkleinern über bestimmte Nahttechniken und so weiter. Vom operativen Vorgehen her hat man, wie gesagt, früher den Brustkorb aufgemacht, heute minimalinvasiv, entweder indem man durch die Rippen hindurchgeht oder indem er nur einen Teil des Brustkorbs eröffnet und hinterher wieder verschließt, sodass der Patient hinterher weniger Beschwerden hat als früher.
Jetzt gibt es ja verschiedene Arten der Herzklappen. Es gibt die biologischen und es gibt die mechanischen oder die künstlichen Herzklappen. Wie würden Sie sagen, welche Klappe ist besser? Es ist eine schwierige Frage, aber Sie haben ja Ihre Erfahrungen schon damit gemacht.
Die kann man auch so nicht beantworten, sonst gäbe es wahrscheinlich auch nicht beide Formen von Klappen. Und beide Klappen haben Vor- und Nachteile. Die mechanischen Klappen bestehen aus ganz speziellen Kunststoffen. Und der Vorteil von den mechanischen Klappen ist, sie halten ewig. Mechanische Klappen gibt es schon sehr lange, sie halten ewig, sie gehen nicht kaputt, dafür können sich Gerinnsel ansetzen an den Klappen. Die biologischen Klappen bestehen normalerweise aus Schweineklappen oder Rinderperikard, sind damit aber auch empfindlicher und sie halten nicht so lange. Früher haben solche biologischen Klappen maximal 10 Jahre gehalten, heute sind die Klappen deutlich besser, sie halten länger, aber sie halten sicher nicht so lange wie mechanische Klappen. Dafür muss man hinterher kein Markomar einnehmen, zumindest nicht auf Dauer.
Worauf dabei zu achten ist und mit welchen bestimmten Risiken hier der Einsatz verbunden ist, das klären wir im nächsten Einstieg. Ja, Herr Professor Moshage, wir sind stehen geblieben bei den verschiedenen Varianten der Herzklappen, mechanische und biologische. Worauf ist denn hierbei zu achten, zum Beispiel jetzt, ob man mechanische oder biologische Herzklappen einsetzt und mit welchen bestimmten Risiken ist der Einsatz denn hier verbunden?
Ja, mechanische Klappen sind zunächst mal ein Fremdkörper und am Fremdkörper im Blut können sich Gerinnsel ansetzen. Deswegen benötigen mechanische Klappen immer Markomar, das heißt, die Blutgerinnung muss herabgesetzt werden.
Vielleicht sollten wir kurz erklären, viele wissen auch nicht, was man unter Markomar versteht, also ein Gerinnungshemmer sozusagen.
Ein Gerinnungshemmer, was die Blutgerinnung nicht verhindert, aber deutlich verzögert, sodass sich keine Gerinnsel an den Klappen ansetzen
kann. Ist der Patient gezwungen, das dann auf Lebenszeit zu nehmen?
Ja, wenn er mechanische Klappe hat, muss er es auf Lebenszeit nehmen und das ist auch der Hauptnachteil von den mechanischen Klappen, weil Markomar hat natürlich nicht nur den Vorteil, dass es Gerinnsel verhindert, sondern Markomar führt auch dazu, dass es leichter bluten kann. Und wenn ein älterer Patient sehr sturzgefährdet ist, dann kann sein, dass er durch die Markomartherapie entsprechend gefährdet ist. Das ist auf der anderen Seite aber der Vorteil für die biologischen Klappen. Da brauchen Sie nur die ersten 3 Monate Markomar einnehmen, bis die Klappe eingeheilt ist und dann nicht mehr. Und deswegen geht man praktisch heute in der Regel so vor, der ältere Patient, und eine Altersgrenze kann man da schwer ziehen, aber so der Patient ab 70, 75, dem wird man eher eine biologische Klappe geben. Er kann dann aufs Markomar verzichten. Und wenn die Klappe die nächsten, sagen wir mal, 15 Jahre hält, ist es in der Regel auch ausreichend. Dem jüngeren Patienten, der noch eine Lebenserwartung hat, die deutlich höher ist, dem wird man in der Regel eine mechanische Klappe geben, das Markomar in Kauf nehmen, aber dafür den Vorteil haben, dass diese Klappe eben in der Regel nicht kaputt geht. Die einzige Ausnahme sind junge Frauen, die vielleicht einen Kinderwunsch haben. Denen kann man auch eine biologische Klappe geben, bis der Kinderwunsch erfüllt ist und muss dann möglicherweise, wenn die Klappe dann irgendwann kaputt geht, auf eine mechanische Klappe wechseln, weil Markomar und Schwangerschaft verträgt sich auch nicht.
Was aber in der Regel seltener vorkommen sollte bei jungen Frauen, nehme ich doch an. Ne?
Was aber ab und zu tatsächlich vorkommt.
Tatsächlich. Ja? Mhm. Nun nimmt doch generell das OP-Risiko eben mit steigendem Lebensalter zu. Gibt es eine Altersgrenze für Herzoperationen?
Es gibt keine Altersgrenze und das Alter der Patienten, die am Herz operiert werden, nimmt jedes Jahr zu. Das liegt einerseits daran, dass die Operationstechniken sich natürlich verbessert haben, dass auf der anderen Seite auch die Lebenserwartung der Patienten zunimmt und sie können einfach einfach das Lebensalter nicht gleichsetzen mit dem biologischen Alter. Es gibt heute 85-jährige Patienten, die topfit sind, die auf den Berg gehen, die einen Aortenklappenfehler haben und es gibt keinen Grund, solche Patienten nicht zu operieren, weil wie gesagt auch noch die Operationstechniken besser geworden sind. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen 60-jährige Patienten zeigen, die weit fortgeschritten sind von dem Alterungsprozess und wo man sich vielleicht eher noch überlegen wird.
So unterschiedlich ist das tatsächlich.
Ganz unterschiedlich.
Eine Alternative zur herkömmlichen Operation ist ja auch eine sogenannte Klappensprengung. Also ich war ganz überrascht gestern in der Vorbereitung, als ich das gelesen habe. Explodiert da irgendwas bei uns, unser einem im Körper?
Das wäre vielleicht noch was, was wir aufgreifen könnten, mit denen mitzusprengen. Aber was gesprengt wird an Klappen, das sind, man nimmt Ballons, die man in solche Klappen einführt.
Ist das so ähnlich auch wie in der Gefäßchirurgie? Ne?
Das ist so ähnlich wie in der Gefäßchirurgie und auch in der Kardiologie, wo Gefäße letztlich aufgedehnt werden. Die Ballons sind natürlich nur sehr viel größer. Man macht solche Klappensprengungen, insbesondere bei Kindern, wo die Pulmonalklappe verengt ist. Da geht es wunderbar, da kann man das ganz prima sprengen. Im Erwachsenenalter sind diese Klappensprengungen in den letzten Jahren eigentlich immer weiter zurückgegangen. In Industrienationen, wo man sowas heute besser operieren kann, werden solche Klappen eigentlich nicht operiert. Es sei denn, der Patient ist in so schlechten Zustand, dass man versucht, ihn erst in den operationsfähigen Zustand zu bringen. Und man kann dann sowohl die Mitralklappe sprengen, als auch die Aortenklappe sprengen, wenn sie verengt sind. Das macht nur einen Sinn, wenn Klappen verengt sind. Immer mit dem Risiko, dass natürlich von dem Material, was da dranhängt, auch mal was abspringt und wegfliegt. Und so ein Material fliegt halt besonders gerne in den Kopf und macht da einen Schlaganfall beispielsweise.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Welche Risiken hier speziell mit verbunden sind? Eben Schlaganfallrisiko?
Schlaganfallrisiko ist dabei verbunden. Das Hauptproblem bei diesen Klappensprengungen ist aber, dass Sie natürlich mit dem Ballon solche Klappen einfach ungezielt einreißen. Das heißt, Sie können ja nicht gezielt jetzt an der Stelle, wo vorher vielleicht die Kommissur war, also die Trennung war von den Klappen, gezielt eine Trennung machen, sondern Sie reißen einfach die Klappe kaputt. Das führt einerseits dazu, dass solche Klappen hinterher nicht mehr richtig schließen können. Das handelt man sich immer ein. Das führt aber auch dazu, dass Sie jetzt eine Wunde gesetzt haben und diese Klappe wieder zusammenheilt. Das heißt, die Rezidivrate, dass wieder eine Verengung auftritt, dieses Risiko ist nach solchen Sprengungen relativ groß. Das heißt, Sie können damit vielleicht ein halbes Jahr eine Verbesserung erreichen, aber danach haben Sie meistens wieder die Ausgangssituation wie vorher und deswegen sind solche Klappensprengungen heute wirklich sehr weit zurückgedrängt.
Also haben wir hier wieder was Neues gelernt, dass eben auch ein Herzchirurg ein bisschen Sprengmeister auch ist.
Nicht nur der Herzchirurg, sondern auch der Kardiologe. Das machen in der Regel gar nicht Herzchirurgen, sondern Kardiologen im Katheterlabor.
In letzter Zeit hört man ja sehr viel auch von den neuen minimalinvasiven Verfahren beim Herzklappenersatz, die als Alternative zur offenen Herzoperation entwickelt wurde. Wie sind denn hier Ihrer Meinung nach die Erfahrungswerte und in welchen Kliniken kommen sie bereits zum Einsatz?
Ja, ich habe das ja am Anfang schon erwähnt, was sich operationstechnisch getan hat, war einerseits, dass man solche Klappen heute versucht zu erhalten und erhalten zu operieren. Auf der anderen Seite versucht, den Zugangsweg möglichst atraumatisch, also ohne große Verletzungen zu gestalten. Das gelingt nicht immer und es hängt sehr stark von dem Klappenfehler ab und von dem Ausmaß des Klappenfehlers. Entscheiden, welches Verfahren er nimmt, wird letztlich immer der Chirurg. Aber große herzchirurgische Zentren versuchen immer mehr, diese minimalinvasiven Verfahren durchzuführen, wo immer möglich. Der große Vorteil ist der, dass der Patient hinterher nicht so viel Schmerzen hat, nicht so viel Beschwerden hat, besonders beim Atmen. Und wenn er keine großen Beschwerden hat, kriegt er auch nicht so leicht eine Lungenentzündung, weil er halt einfach besser durchatmet.
Bevor wir da noch gezielter drauf eingehen und das genauer erklären, machen wir dann nochmal eine musikalische Unterbrechung, melden uns bald wieder zurück.
Radio Chiemgau. 100% Chiemgau.
Ja, und ganz herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Musik und Medizin hier live aus dem Klinikum Traunstein auf Radio Chiemgau und zu Gast bei mir immer noch Professor Dr. Mooshage und wir haben heute das große Thema Herzklappenerkrankungen. Jetzt sind wir stehen geblieben bei den neuen, modernen, minimalinvasiven Operationsverfahren. Herr Professor Mooshage, welches Ziel verfolgen denn diese minimalinvasiven Operationsverfahren?
Das Ziel ist letztlich, die Verletzung des Patienten möglichst gering zu halten und damit auch die Beschwerden und die Schmerzen des Patienten nach der Operation gering zu halten. Jetzt können Sie sagen, na ja, man könnte sowas ja auch mit Schmerzmitteln behandeln. Aber wenn der Patient hinterher weniger Schmerzen hat, ohne groß Schmerzmittel zu benutzen, dann atmet er zum Beispiel sehr viel freier und sehr viel besser, kriegt sehr viel seltener eine Lungenentzündung nach der Operation, kommt schneller wieder auf die Beine, kann schneller in die Reha kommen. Damit wird das Ganze wieder kostengünstiger. Der Patient hat Vorteile, die Krankenhäuser haben Vorteile, die Patienten rasch wieder auf die Beine gestellt zu haben. Das ist im Prinzip ja die gleiche Entwicklung, wie sie beispielsweise bei der Gallenblasenentfernung auch angewandt wird, dass man eben keinen großen Schnitt mehr macht, sondern mit endoskopischen Techniken beispielsweise hier solche Organe entfernt bzw. Klappen operiert.
Ich glaube, man arbeitet allgemein sehr viel mehr mit den modernen minimalinvasiven Techniken heute schon in verschiedenen medizinischen Bereichen.
Und immer ungefähr aus den gleichen Gründen.
Genau. Erklären Sie uns vielleicht doch nochmal den Unterschied einer herkömmlichen Klappenoperation, auch für viele unserer Hörer, die vielleicht sich jetzt erst eingeschaltet haben, und zu einer möglichen minimalinvasiven Aortenklappenoperation, auch im Hinblick auf die Schnitttechnik und den Brustkorb und die Brustkorbstabilität vor allen Dingen.
Ja, also Sie müssen ja irgendwie an das Herz rankommen. Und dazu hat man früher den einfachsten Weg gewählt, wo man die beste Operationsübersicht hat. Das heißt, man hat das Brustbein in der Mitte von oben bis unten aufgeschnitten. Das ist ja ein Knochen und dann nehmen Sie nicht ein Messer, sondern nehmen die Chirurgen tatsächlich eine Säge. Das wird aufgesägt und in der Mitte auseinandergeklappt und dann haben Sie das Herz darunter liegen und können das Herz entsprechend operieren. Hinterher wird dieses Brustbein mit Klammern wieder zusammengehalten und es wächst dann zusammen wie ein Knochenbein. Das heißt, es dauert mindestens 6 Wochen, hat entsprechende Beschwerden, kann sich auch nochmal verschieben, wenn der Patient unglückliche Bewegungen macht und ist einfach furchtbar schmerzhaft. Bei den minimalinvasiven Techniken, minimalinvasiv beinhaltet verschiedene Techniken, muss man sagen. Alles wird letztlich minimalinvasiv genannt. Man kann minimalinvasiv bezeichnen, indem man nur einen Teil vom Brustbein öffnet, entweder oben oder unten. Und damit auch eine kleinere Öffnung im Brustkorb hat, um das Herz zu operieren. Man kann aber speziell bei der Mitralklappe, wo man ja über den Vorhof rangeht, auch über die rechte Seite zwischen den Rippen durchgehen. Und auch da gibt es ganz riesen Unterschiede. Man kann diese Rippen zum Beispiel spreizen, was schon wieder ein bisschen traumatischer ist. Man kann aber versuchen, durch die Rippen nur mit Endoskopen, also mit so kleinen Röhrchen, wo eine Optik dran ist, da hinein zu gucken und dann mit so langen empfindlichen Instrumenten die Klappe zu operieren. Das alles sind also ganz unterschiedliche Abstufungen von minimalinvasiven Vorgehen, die man heute entsprechend wählen kann.
Jetzt muss aber doch in jedem Fall hier die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden, bei beiden Methoden.
Bei beiden Methoden, weil wenn Sie die Aortenklappe operieren wollen, müssen Sie die große Schlagader öffnen und das geht nicht ohne Herz-Lungen-Maschine, weil der Patient sonst verbluten würde. Wenn Sie die Mitralklappe operieren würden, müssen Sie den linken Vorhof öffnen und auch da würde der Patient verbluten, wenn er nicht in der Zeit an der Herz-Lungen-Maschine wäre, was ja nichts weiter ist als eine Pumpe, die in der Zeit die Herzfunktion übernimmt und gleichzeitig wird das Herz mit Sauerstoff versorgt und das ist der Anteil Lungenmaschine.
Jetzt vielleicht nochmal für alle diejenigen, die das eben auch erst später jetzt mitbekommen haben, für wen kommt jetzt nochmal so eine minimalinvasive Operation in Frage?
Die Entscheidung, ob man sowas minimalinvasiv operieren kann, muss letztlich mit dem Chirurgen abgesprochen sein. Das heißt, Sie können nicht jeden Herzklappenfehler minimalinvasiv operieren. Das hängt letztlich davon ab, wie fortgeschritten diese Klappe ist, wie schwierig das Ganze zu operieren ist. Wenn das sehr schwierig zu operieren ist, dann ist es besser, Sie haben ein großes Operationsfeld und können das ganz ordentlich machen. Wenn es nicht so schwierig ist, können Sie es auch mit kleineren Verfahren machen. Das heißt, es ist eine Absprache zwischen dem Kardiologen, der sich im Vorfeld möglichst genau eine Übersicht verschaffen muss, wie diese Klappe ausschaut und wo das Problem liegt und dem Chirurgen, der dann letztlich den Eingriff macht.
Wie ich jetzt in der Vorbereitung schon gelesen habe, werden die guten Ergebnisse ja hier nur von in dieser Methode sehr erfahrenen Chirurgen erreicht und daher konzentrieren sich minimalinvasive Operationen auf sehr wenige Zentren. Können Sie uns da auch ein paar nennen?
Ja, natürlich ist das so, das ist letztlich alles eine Erfahrungssache, ist aber ja mit allen Verfahren so, die neu kommen. Man findet zunächst einige Zentren als Kristallisationspunkt und es breitet sich dann immer weiter aus. Es ist eine Übungssache. Es übernehmen immer mehr Zentren solche minimalinvasiven Verfahren und sie werden heute in Großstädten wie Berlin, Leipzig, München immer Zentren finden, die solche Verfahren auch anwenden.
Also Herzzentren praktisch.
Große Herzzentren.
Charité Berlin und
machen
so weiter,
das inzwischen,
ne?
Alle.
Vielleicht nochmals zusammenfassen, welches sind jetzt die wichtigsten Kriterien, nach denen die Behandlungsstrategien festgelegt werden sollten, Herr Professor?
Ja, zunächst muss, wie gesagt, der Kardiologe entscheiden, wie schlimm das Ausmaß der Herzklappenerkrankung ist. Welche Klappe betroffen ist, wie schlimm das Ausmaß ist, das macht er mit Ultraschallverfahren. Einerseits und andererseits muss man immer nach den Beschwerden des Patienten fragen und entscheiden, wie stark der Patient beeinträchtigt ist. Danach kann man entscheiden, ob man eine Klappe operieren will oder muss. Und man gibt heute in der Regel der Reparatur einer Klappe den Vorzug. Nach Möglichkeit, aber das muss mit den Chirurgen abgesprochen werden, mit minimalinvasiven Verfahren. Und will sagen, das Ganze ist ein Vorgang, der zwischen Patient, Kardiologen und Herzchirurgen gut abgesprochen und überlegt sein will.
Ja, ein weiteres neues und sehr schonendes Verfahren beim Herzklappenersatz ist das Einsetzen der Herzklappe per Katheter. Man spricht hier viel über die neue Chance für Patienten mit operativem Risiko. Wie erprobt sind denn wirklich diese Verfahren mittlerweile und wo werden sie bereits erfolgreich praktiziert?
Ja, dieser Einsatz von Klappen über einen Katheter ist sicher noch in der klinischen Erprobung. Das heißt, im Moment werden an vielen Zentren, an größeren Zentren solche Klappen implantiert, in der Regel an herzchirurgischen Zentren. Das heißt, die machen im Moment noch vor allem die Herzchirurgen. Die Erfahrungen damit nehmen damit natürlich ständig zu, aber das Verfahren ist noch rein in der Erprobung und man muss letztlich abwarten, was sich aus diesem Verfahren weiter ergibt. Die Prognose ist günstig, das heißt, wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren immer mehr Patienten mit solchen Methoden behandelt werden können, insbesondere Patienten, die ein hohes Operationsrisiko haben.
Wie das funktioniert und wie sowas vor sich geht, werden wir im nächsten Einstieg nochmal näher besprechen.
Radio Chiemgau, 100% Chiemgau.
Herr Professor Mooshage, jetzt sind wir stehen geblieben nochmal bei dieser modernen Kathetertechnik. Vielleicht erklären Sie uns kurz ein Beispiel, wie denn diese Klappe da in den Körper gelangt.
Ja, diese Klappen sind montiert auf dem Ballon und der ist zunächst zusammengefaltet und wird dann erst im Körper, also da, wo die Klappe dann implantiert werden soll, entfaltet. Und es gibt grundsätzlich zwei Wege, die Klappe an die richtige Stelle zu gehen. Wir reden jetzt nur von der Aortenklappe. Also dieser Klappenersatz über Katheter erfolgt nur über die Aortenklappe und Sie können entweder über eine große Arterie über eine Beinarterie dahin fahren oder Sie legen das Herz frei, die Herzspitze frei und schieben das von der Herzspitze in die Aortenklappenposition und pressen dann diese Klappe mit hohem Druck in die vorher verengte Klappe hinein.
Also wieder eine Sprengung?
Das geht eine Sprengung voraus und anschließend wird dann die neue Klappe auch wieder über Druck da hineingepresst.
Können Sie vielleicht noch sagen, welches aus Ihrer Sicht hier die Nachteile auch dieses Verfahrens sind, weil das ja eben noch in der Erprobung ist?
Ja, erstens ist das Verfahren, wie gesagt, noch in der Erprobung. Das ist durchaus ein Nachteil. Das heißt, man müsste sich Langzeitergebnisse sich erst noch anschauen. Das Zweite ist natürlich, dass es nicht so exakt an die Stelle gebracht werden kann, wie der Chirurg das machen kann, der das Ganze einnäht. Und es bleibt natürlich die alte Klappe auch noch im Körper. Das heißt, die wird einfach an den Rand herangepresst. Da ist Kalk dran, da ist hartes Material dran. Und so eine implantierte Klappe legt sich jetzt auch nicht so schön an die alte Klappe an. Das heißt, es können Undichtigkeiten am Rand zum Beispiel verbleiben. Das sind alles Nachteile, die man heute schon kennt. Und ob noch welche dazukommen, wird man sehen.
Wenn wir an dieser Stelle einen kleinen Blick in die Zukunft hier werfen können, im Klinikum Traunstein, planen Sie zukünftig auch diese Verfahren mal anzuwenden und damit zu arbeiten?
Ja, die Traunsteiner Kardiologie hat, glaube ich, immer eine ganz führende Rolle, zumindest in Deutschland, gespielt, was so invasive Kardiologie angeht. Und wir werden uns solchen Techniken sicher nicht verschließen, werden diese Technik aber sicher erst anwenden, wenn gesichert ist, dass wir dem Patienten damit auch was Gutes tun.
Ja, und mittlerweile ist auch der Kollege Herr Dr. Trost eingetroffen. Er ist hier Kardiologe und Belegarzt am Klinikum Traunstein. Kommen wir jetzt gleich zu einem weiteren wichtigen Thema heute Abend, nämlich der Endokarditis-Prophylaxe. Herr Dr. Trost, was versteht man unter einer Endokarditis.
Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Unter einer Endokarditis versteht man eine Entzündung einer Herzklappe durch Bakterien, die über das Blut zu den Herzklappen hinkommen und sich meistens auf bereits vorgeschädigte, also schon veränderte Herzklappen oder auch an künstliche Herzklappen anlagern und dort eine eitrige Entzündung verursachen, die dann die Herzklappen weiter schädigen können, unter Umständen, wenn man Pech hat, auch komplett zerstören können.
Wie kommen denn solche Bakterien ins Blut?
Zum Beispiel durch eitrige Entzündungen an der Haut, ein sogenannter Abszess, der, wenn operiert wird, kann zu einer Bakterienausschwemmung ins Blut führen. Aber auch, und das ist das häufigste, zahnärztliche Eingriffe, zum Beispiel das Ziehen eines Zahnes oder auch eine Zahnsteinentfernung oder auch andere Erkrankungen, die eitrige Entzündungen im Körper verursachen, eine eitrige Bronchitis, eine Nebenhöhlenentzündung und andere Erkrankungen.
Wie häufig kommt sowas vor und wie kann man das rechtzeitig erkennen?
Gott sei Dank ist eine Endokarditis eine seltene Erkrankung. Wir haben heute Abend bei dem Vortrag im Landratsamt von Herrn Fraunhofer gehört, dass im Klinikum Traunstein pro Jahr ca. 10 Patienten mit einer eitrigen Entzündung der Herzklappe behandelt werden. Bei einer Gesamtzahl von ca. 10.000 bis 15.000 Patienten, die Kardiologie in Traunstein behandelt pro Jahr, kann man sich vorstellen, dass es Gott sei Dank eine seltene Erkrankung ist.
Welche sind die richtigen Schritte zur raschen Diagnose bei so einem Risikopatienten und bei Patienten ohne klassische Risikofaktoren?
Zunächst mal ist es ganz wichtig, dass man überhaupt daran denkt, dass es eine Endokarditis ist. Das heißt, dass man bei einem Patienten, der eine Herzklappenerkrankung hat, sozusagen im Hinterkopf behalten muss, dass es auch eine Endokarditis sein kann. Der nächste Schritt ist dann eine Labordiagnostik, um zu sehen, ob Entzündungszeichen erhöht sind. Dann folgt eine Ultraschalluntersuchung des Herzens zunächst durch die Brustwand und dann bereits als nächster Schritt die Ultraschalluntersuchung durch die Speiseröhre. Und ergänzend wird dann immer notwendig eine Kultivierung von Bakterien durch eine Blutabnahme.
Welche Art der Behandlung kommt dann in Frage bei einer infektiösen Endokarditis?
Es ist immer eine antibiotische Behandlung. Man muss versuchen, die Bakterien, die im Körper und die sich an der Herzklappe angelagert haben, mit Antibiotika abzutöten. Das ist meistens eine länger dauernde Behandlung mit Gabe von Antibiotika in die Vene oder auch mit starken Antibiotika, die man als Tabletten zu sich nehmen kann. Es erfordert viel Geduld. Manchmal muss man die Herzklappe auch operieren.
Auf jeden Fall muss der Patient darauf achten, dass es halt eine sorgfältige Zahn- und Wundpflege eben, dass er die wahrnimmt.
Genau, also eine sorgfältige Mund- und Zahnpflege ist eine Prophylaxe für die Entstehung einer Endokarditis. Mhm. Man weiß, dass doch zahlreiche Entzündungen der Herzklappen bei Herzklappenpatienten durch eine mangelnde Mundhygiene entstehen können. Und in diesem Fall ist es also ganz besonders wichtig, dass man regelmäßig den Zahnarzt aufsucht, um mit ihm abzusprechen, welche Maßnahmen notwendig sind, damit ein gesunder Zahnstatus besteht.
Ein weiterer wichtiger Aspekt auch in der Nachsorge einer künstlichen Herzklappe und auch ein Vortragsthema heute im Rahmen Ihrer derzeitigen Kampagne ist die Gerinnungsselbstkontrolle. Herr Dr. Garland, das ist, glaube ich, Ihr Thema. Gleich die nächste Frage an Sie. Immer mehr Menschen, fast eine 500.000 allein in Deutschland, müssen wegen unterschiedlichen Erkrankungen gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Welche Patienten sind denn hier in erster Linie betroffen?
Auch einen schönen Abend von mir. Patienten, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, sind in der Regel Patienten, die zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung haben. Ich möchte hier nur mal das Vorhofflimmern beispielhaft nennen. Natürlich, und das ist ja auch unser großes Anliegen, alle Patienten, die eine mechanische Herzklappe haben, benötigen eine Blutgerinnungshemmung, denn sonst könnte es zu schweren Komplikationen mit dieser mechanischen Klappe kommen.
Vielleicht zu dem allgemeinen Verständnis für viele unserer Zuhörer, die vielleicht damit noch nichts zu tun hatten. Wie funktioniert denn die Blutgerinnung und die Hemmung der Gerinnung?
Es gibt drei Säulen der Blutgerinnung. Das eine ist das Blutgefäß selber. Dann die Blutplättchen, auch Thrombozyten genannt. Und in unserem speziellen Fall wird die Blutgerinnung in Form von Gerinnungsfaktoren gehemmt, die in der Leber gebildet werden und von sogenannten Vitamin-K-Antagonisten beeinflusst werden können, damit eben weniger Gerinnungsfaktoren ins Blut gegeben werden und die Gerinnung dadurch gehemmt werden kann und es nicht zu Blutgerinnselbildung zum Beispiel an mechanischen Herzklappen kommt.
Nach einer kleinen musikalischen Unterbrechung melden wir uns nochmal zu dem Thema zurück.
Radio Chiemgau. 100% Chiemgau.
Und wieder zurück zu Musik und Medizin. Und wir sind stehen geblieben bei der Gerinnungshemmung. Herr Dr. Galland, wann ist eine gerinnungshemmende Behandlung überhaupt notwendig?
Natürlich ist eine gerinnungshemmende Behandlung notwendig bei allen Patienten, die eine Kunstklappe im Herzen tragen. Aber es gibt auch andere Zustände, wo es aufgrund von Blutverlangsamung zu Blutgerinnselbildung zum Beispiel auch im Herzen kommen kann. Ich hatte schon vorhin das Vorhofflimmern erwähnt als eine mögliche Ursache.
Was ist dabei alles zu beachten?
Wichtig ist dabei zu beachten, dass Sie, wenn Sie eine Blutgerinnungshemmung machen, die Blutgerinnung zum einen nicht zu stark gehemmt wird, um eben Blutungsgefahren zu vermeiden, aber natürlich auch nicht zu schwach hemmen, um die Blutgerinnselbildung zu verhindern.
Jetzt kann man das ja auch als Patient lernen, das selber durchzuführen. An wen muss sich ein Patient wenden, um eine Selbstkontrolle zu erlernen?
Die erste Anlaufstelle sollte immer der Hausarzt sein, weil der Hausarzt sie ja auch weiter betreuen wird. Wenn der Hausarzt diese Selbstkontrolle befürwortet, ist es notwendig, bei entsprechenden Krankenkassen nachzufragen, ob dafür auch eine Kostenübernahme möglich ist. Und ganz wichtig, man muss sich an ein Schulungszentrum wenden, denn ohne eine entsprechende Schulung können Sie die selbstständige Durchführung einer durchaus auch potenziell gefährlichen Therapie nicht so einfach erlernen.
Und abschließend vielleicht, welche Vorteile bringt die Gerinnungsselbstbestimmung?
Patienten, und wir haben da einige Erfahrung vor allem mit Klappenträgern, Patienten, die die Selbstgerinnungskontrolle durchführen, sind deutlich besser in ihrem Zielbereich der Blutgerinnungshemmung, haben deutlich weniger Komplikationen, sind mobiler und erlangen dadurch auch ein Stück Mobilität und Selbstwertgefühl, weil sie auch eine Therapie selber steuern können.
Bleiben wir noch bei dem wichtigen Thema Nachsorge eines Klappenersatzes. Herr Dr. Drost, auf was ist nach so einer Operation besonders zu achten?
Also nach einer Herzklappenoperation ist natürlich der normale postoperative Verlauf zu beachten, das heißt die Wundheilung. Man muss darauf achten, dass die Medikamente, die verordnet werden, regelmäßig und auch zuverlässig eingenommen werden. Man muss den Krankenhausaufenthalt durchlaufen, die Reha-Maßnahme durchlaufen. Und im weiteren Verlauf wird es dann so sein, dass man irgendwann so weit ist, dass man die Herzklappe fast wieder vergisst und nur zu den regelmäßigen Kontrollterminen zu erscheinen hat und dann eigentlich besondere Gesichtspunkte nicht mehr zu beachten sind, abgesehen von, und das ist ganz besonders wichtig, von der sorgfältigen Überwachung der Blutgerinnungshemmung bei Kunstklappenträgern.
Wie schnell erholt sich denn so ein Patient nach einer Klappen-OP so in der Regel?
Die ersten 2 Wochen sind, kann man sagen, schon so, dass der Patient sich stark beeinträchtigt fühlt nach einer Herzklappenoperation. Aber dann geht es meistens zügig aufwärts und nach weiteren 3 Wochen Reha-Maßnahme ist man meistens wieder auf dem Damm, spürt wohl noch die Operation, fühlt sich noch etwas beeinträchtigt. Nach spätestens 3 Monaten geht das normale Leben wieder weiter bei den meisten Patienten.
Herr Frauenhofer, Sie sind Oberarzt hier auch im Klinikum Traunstein, auch im Team von Herrn Professor Mosage und ich begrüße Sie hier auch aufs Herzlichste. Gehört hier zum Beispiel bei dieser Nachsorge für viele Betroffene oft auch eine Lebensstiländerung dazu?
Ja, guten Abend. Man muss, glaube ich, unterscheiden von Patienten, die eine Kunstklappe brauchen, von Patienten, die eine Reparaturklappe erfahren können. Wichtig ist es für beide Patientengruppen, dass sie nicht aufhören, sich zu bewegen, dass körperliche Betätigung, ja Sport, ganz ein wichtiger Anteil ist. Und es ist eher schlecht, wenn der Patient zu wenig macht, als dass er zu viel macht. Es gibt ganz wenige junge Patienten, die man ein bisschen bremsen müssen, wenn sie Leistungssport machen müssen, wollen. Das ist etwas schwierig, aber wenn sie normale Sport Sportarten ausführen wollen, auch Skifahren, auch Bergsteigen. Natürlich sind die Patienten, die eine Blutgerinnungshemmung brauchen, Patienten mit mechanischen Prothesen dort mehr gefährdet. Aber man sollte sie, glaube ich, nicht verbieten. Man sollte sie über die Gefahren aufklären.
Kann es denn nach auch so einem Klappenersatz oder nach einer größeren Klappen-OP auch zu Komplikationen kommen?
So eine Kunstklappe ist nie so gut wie eine Klappe, die ein gesunder Mensch trägt. Trotzdem kann man sehr gut damit leben. Doch man sollte wissen, und deswegen ist ganz wichtig, dass diese Patienten in regelmäßiger Betreuung von niedergelassenen kardiologischen Spezialisten sind, dass es, wenn Komplikationen auftreten, die sofort erkannt werden. Das heißt, so eine Klappe kann mal ihre Funktion einschränken, gerade bei den Bioprothesen, die ja den Vorteil genießen, dass die Patienten nicht gerinnungshemmende Substanzen über lange Zeit einnehmen müssen. Diese Prothesen können mit über die Jahre hinweg kaputt gehen. Das ist ein Zeitraum von 10, 15 Jahren, dass wir uns richtig verstehen, nicht sofort, aber man weiß es nicht. Sie sollten in regelmäßige Kontrollen gehen, und es kann auch mal passieren, wenn die Gerinnung nicht stimmt, dass so eine Klappe auch thrombosiert. Das sind aber sehr, sehr seltene Ereignisse, und was halt auch wichtig ist, wenn ein Patient länger Fieber hat oder neue Fieber hat, dass man immer der Hausarzt dran denkt, das könnte jetzt auch mal eine Endokarditis sein. Wenn keine andere Ursache in Frage kommt, dann sollte man den Spezialisten möglichst schnell aufsuchen.
Was passiert in so einem Fall, Herr Fraunhofer? Wird das Ganze dann nochmal von vorne passieren? Also nochmal eine Klappe austauschen, oder was würde in so einem Fall passieren?
Also erstens ist es in den meisten Fällen so, dass es Gott sei Dank nicht die Klappe ist. Ja? Wenn es die Klappe sein sollte, ist es ein schwieriger Fall, und dann muss man das erst einmal versuchen, mit Medikamenten zu therapieren. Und wenn es ganz schlimm kommt, muss auch eine zweite Operation der Fall sein. Aber das ist eher ein ganz, ganz seltenes Ereignis.
In welchen Abständen sollten Kontrolluntersuchungen denn dann später beim Kardiologen vorgenommen werden?
Also wenn wir jetzt vom Zeitpunkt der Operation ausgehen, ist es normalerweise so, dass nach der Operation die Patienten immer in ein Heimatkrankenhaus zurückkommen. Da wird der erste Ultraschall gemacht, dann oder in der Reha. Ja, dann anfangs sollte schon nach 3 Monaten die nächste Untersuchung folgen. Wenn es im ersten Jahr im viertel- bis halbjährlichen Abständen, und dann kann man dieses Intervall immer weiter hinauszögern. Ja, aber dann ist schon bei einem Klappenpatienten einmal im Jahr notwendig, dass auch der Spezialist drauf schaut.
Was sollte im Alltag bei so einem Patienten beachtet werden, und wie weit kann und darf sich der Patient überhaupt belasten?
Wir haben das Thema ja schon mal angesprochen. Ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Patienten. Wir haben junge Patienten mit Klappen und wir haben ältere Patienten mit Klappen. Unser Ziel ist ja, ihnen wieder mehr Belastbarkeit zu ermöglichen. Die können sich ja häufig vorher nicht gut belasten. Ja? Also sie sollen sich so gut belasten, wie sie können. Und wenn der Herzmuskel gut ist, dürfen sie sich auch gut belasten, sollen Sport machen. Wenn sie älter sind und ein bisschen Betreuung brauchen, bieten sich Sportgruppen an, die von Ärzten mit betreut werden. Das ist, glaube ich, ganz was Sinnvolles für die Jüngeren. Die werden ihren Sport machen, die dürfen Rad fahren, die dürfen sogar Mountainbike fahren. Aber alles mit Maß und Ziel.
Herr Dr. Drost, wie lange, Stichwort Reha, was Sie vorhin erwähnten, wie lange geht so eine Reha-Behandlung zum Beispiel, und was wird da zum Beispiel alles getan? Wie lange muss sich der Patient hier auf so einen Reha-Aufenthalt einstellen?
Also üblicherweise sind es circa 3 Wochen, manchmal sind es 4 Wochen. In der Reha nach einer Herzklappenoperation lernt man mit dieser Herzklappe umzugehen. Man erholt sich wieder von der Herzklappe, man bekommt Schulungen, zum Beispiel für Gerinnungsmanagement. Man erfährt eine Bewegungsbehandlung, man erfährt, wo die eigenen Leistungsgrenzen liegen, welche Belastungen einem zugemutet werden können. Und letztendlich ist das Ziel das Zurückführen zu einem normalen Leben.
Welche Reha-Kliniken kommen hier zum Beispiel in Frage, zum Beispiel jetzt von Traunstein aus gesehen?
Also hier in der näheren Umgebung haben wir zum Beispiel die Klinik St. Irmingard in Prien als eine große Rehabilitationsklinik für kardiologische Erkrankungen. Und dann die Hochstaufenklinik in Bayerisch Gmain als Reha-Klinik, auch speziell mit einem kardiologischen Bereich. Die Klinik vom Dr. Jander in Seebruck. Und dann in der weiteren Umgebung die Klinik Höhenried und verschiedene andere kardiologische Reha-Kliniken in Oberbayern.
Bevor wir vielleicht zum Schluss noch zu den verschiedenen Kontaktmöglichkeiten und auch vielleicht nochmal zum Thema Krankenkasse, was wird hier übernommen und was wird hier nicht übernommen, zu sprechen kommen, machen wir nochmal eine kleine letzte musikalische Unterbrechung. Meisten Ja, Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem letzten Abschnitt heute von unserer Sendung Musik und Medizin. Vielleicht ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch im Zeitalter der knappen Kassen. Herr Dr. Garland, wie sieht das aus? Wird das von den Kassen, diese Gerinnungsselbstbestimmung, wird die in der Regel von den Kassen übernommen?
Die Gerinnungsselbstkontrolle wird in der Regel übernommen, allerdings sind darin gewisse Bedingungen erfüllt. Einmal ist es zum Beispiel notwendig, dass die Gerinnungshemmung lebenslang durchgeführt werden muss. Dann sind insbesondere die Herzklappenpatienten auch Indikationen, wo diese Gerinnungsselbstkontrolle durchgeführt werden kann und auch sollte. Es gibt auch noch spezielle andere Formen bei der Gerinnungshemmung, wo die Indikation eben auch dazu besteht. Im Einzelnen muss jeder Patient einzeln bezüglich der Kostenübernahme von den Kranken- und dem medizinischen Dienst der Krankenkassen vorgestellt werden. Es wird geprüft. Die Schulungszentren sind da primäre Ansprechpartner, weil die in der Regel wissen, wo die Kosten übernommen werden oder nicht. Und es ist auch immer eine sehr schwierige Sache, im Einzelfall den Patienten dann davon zu überzeugen, dass er keine Kostenübernahme für diese Indikationen hat.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Lassen Sie uns aber zum guten Schluss nochmals über die verschiedenen Kontakt- und Informationsmöglichkeiten sprechen. Was ist primär die erste Anlaufadresse für Patienten mit entsprechenden Symptomen, Herr Dr. Fraunhofer?
Ja, der erste Anlaufadresse sollte immer der Hausarzt sein. Und bei den meisten Patienten, also die gerade, die auch eine blutgerinnungshemmende Therapie haben, die das nicht selber kontrollieren, die sind ja häufig auch beim Hausarzt und haben eigentlich eine sehr enge Bindung auch zum Hausarzt. Das ist, glaube ich, die erste Anlaufstelle. Dieser Hausarzt wird immer auch einen Kardiologen, einen Niedergelassenen mit dabei haben, mit dem er im engen Informationsaustausch ist. Und wenn es auch komplexere Dinge geht, auch mit den Klinikärzten sich in Verbindung setzt. Wobei der Patient selber auch eine gewisse Information selbst sich verschaffen sollte. Das ist wichtig. Heute im Zeitalter des Internets wird er das auch machen. Und diese Patienten stellen oft sehr diffizile Fragen oder sehr schwierige Fragen, was ich gut finde, auch an uns, fordern uns auch. Und eine Adresse ist die Deutsche Herzstiftung. Also wir haben heute gerade in unserer Fortbildung viele von diesen interessanten Broschüren, die sehr gut ausgeführt sind, aufgelegt. Die Patienten verstehen diese, sie sind in einfacher Sprache abgefasst. Und eine Internetadresse, ich sage jetzt einfach mal eine, wäre www.deutscheherzstiftung.de.
Ja, genau. Ich habe auch dieselbe Erfahrung gemacht, weil ich auch mit sehr viel Interesse diese ganzen Informationsbroschüren gelesen habe, natürlich auch für die Vorbereitung. Hier gibt es ja auch noch eine telefonische Sprechstunde, habe ich gelesen. Es gibt natürlich die Informationsmöglichkeiten in Form von Zeitschriften, Infodienste, Seminare und natürlich auch Selbsthilfegruppen in der Herzstiftung. Vielleicht ganz zu guter Letzt, Herr Professor Mooshage, die letzte Frage gilt natürlich Ihnen. Wie kommt man letztendlich zu Ihnen in das Klinikum Traunstein? Was wäre der nächste Weg sozusagen?
Also der unglücklichste Weg ist sicher, er kommt als Notfall rein. Und das ist aber sicher ein Großteil der Patienten, der als Notfall bei uns aufläuft, wenn sich plötzlich irgendwas verschlechtert hat und der Patient kommt über Notarzt oder auch am Wochenende selber rein, weil es gar nicht mehr geht. Sehr viel lieber ist uns der andere Weg, über die niedergelassenen Kollegen, über die niedergelassenen Hausärzte, über die niedergelassenen Kardiologen, die dann aufgrund ihrer Diagnostik zu dem Schluss kommen, dass ein Patient, der jetzt abgeklärt werden muss, weiter abgeklärt werden muss, mittels Herzkatheter abgeklärt werden muss, vielleicht operiert werden muss und dann kommt der Patient als Überweisungspatient zu uns und das ist uns sehr viel lieber als das Notfallpatient.
Das kann ich mir auch gut, sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Schön, dass es noch geklappt hat, dass Sie noch von Ihrer Vortragsreihe aus dem Landratsamt kommen konnten, wo wir leider heute nicht senden konnten. Aber ich glaube, wir haben das heute hier auch ganz gut gelöst. Und damit, und was vielleicht zum Schluss nochmal, was haben wir heute aus dem Ganzen gelernt? Dass man gerade, wenn es sich um Herzensdinge handelt, sich rechtzeitig in kardiologische Behandlung begeben sollte und das nicht nur, weil es eben im Herzmonat November ist oder weil gerade hier der Tag der offenen Tür ist mit vielen Vorträgen, sondern weil man auf seinen Körper hören und eben erste Warnzeichen auch wirklich ernst nehmen sollte. Denn Herzensdinge sind eben nicht immer nur ein Fall für rote Rosen. Ich sage Ihnen herzlichen Dank für heute, dieser hochmotivierten und sehr interessanten Runde. sowie Ihnen und unseren Hörern auf Radio Chiemgau für die Aufmerksamkeit und das entgegengebrachte Interesse. Und wir hören uns ganz bestimmt bald wieder hier live aus Traunstein. Und bis dahin bleiben Sie mir gesund und munter, irgendwie. Und kommen Sie gut durch den Winter. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.